Hallo Kinder, hallo Zukunft. Hallo, 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 hallo.
Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft.
Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen.
Wir sind
Franziska Gebur,
Jens Maxeiner
und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Heute sprechen wir über das Thema Introversion bei Kindern. Die amerikanische Erfolgsautorin Susan Cain, die mit ihren TED-Talks zu Introversion und ihrem Roman Quiet sehr bekannt geworden ist, hat 2012 schon darauf hingewiesen, wie sehr wir in der westlichen Kultur extrovertiertes Verhalten fördern und in den Vordergrund stellen. Viele Kinder in der Schule, an der Uni, in der Ausbildung, im Berufsleben ermuntert werden, aus sich rauszukommen, auf die Bühne zu gehen, vor Gruppen zu sprechen, an Gruppenarbeit teilzunehmen, sodass Kinder, die eher eine ruhige, introvertierte Veranlagung haben, oft das Gefühl haben, mit ihnen stimmt etwas nicht und das introvertierte, eher zurückgezogene, nachdenkliche Verhalten ist ein Makel. So empfinden das viele Kinder. Das wollen wir heute etwas beleuchten. Dafür haben wir zwei ExpertInnen zum Thema Introversion eingeladen, nämlich Susanne Schild und Veronika Bonilla aus der Schweiz.
Susanne ist 2018 über das Thema Introversion gestolpert und seitdem beschäftigt sie sich intensiv damit, schreibt immer wieder Beiträge dazu oder hält Vorträge. Susanne, ich habe zum Beispiel gelesen über Stärken introvertierter Kinder, aber auch für Erwachsene, also über Stärken introvertierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Manager.
Genau, und neben Susanne, herzlich willkommen übrigens, Susanne, auch von meiner Seite, dürfen wir auch begrüßen Veronika Bonilla. Veronika ist dreifache Mutter und Journalistin. Ihr Herz schlägt für Kinder, so wie unser Herz auch. Veronika ist Redakteurin bei Wir Eltern, einem führenden Schweizer Magazin für Väter und Mütter, und schreibt zu verschiedenen Kinderthemen und Perspektiven aus der Gesellschaft. Nicht nur, aber unter anderem auch über introvertierte Kinder hat sie geschrieben und darüber möchten wir heute sprechen und so sind wir auf euch aufmerksam geworden. Bevor wir loslegen und einsteigen ins Thema, gibt es noch Punkte, die ihr vorab anbringen möchtet?
Ich freue mich, dass ihr uns eingeladen habt, weil es ist immer gut, wenn man eine Plattform für das Thema bekommt. Also vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und Veronika, besonderen Dank auch an dich. Ich weiß, du bist normalerweise am Texten und nicht vor dem Mikrofon und umso schöner, dass du heute dabei bist.
Ja, das ist natürlich eine spezielle Herausforderung für mich auch, sowas zu machen. Aber ich freue mich jetzt bei euch in der Runde zu sein. Ich freue mich auf den Austausch.
Ich bin super gespannt auf das Gespräch mit euch. Wir haben uns das zur Tradition gemacht, dass wir mit Statements anfangen und ich würde einfach, Susanne, dich jetzt zu Beginn bitten, folgenden Satzteil zu vervollständigen und zwar: Introvertiert bedeutet nicht schüchtern, denn?
Denn das ist ein Missverständnis.
Und das klären wir noch auf. Cliffhanger. Zweite Frage, Veronika, an dich. Eine häufige Stärke introvertierter Menschen ist?
Dass sie sehr gut beobachten können und sich auch die Zeit dafür nehmen.
Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch später noch etwas tiefer drauf eingehen. Susanne, ich finde, dass wir in einer extrovertierten Welt leben, weil?
Weil wir uns zu sehr ein Land wie Amerika als Vorbild nehmen, wo es Selbstdarstellerische viel wichtiger ist.
Veronika, um introvertierte Kinder zu stärken, ist es hilfreich, dass
man das Potenzial von Introversion erkennt und dass man die Kinder so sein lässt, wie sie sind.
Wunderbar, da gibt es schon einen Daumen hoch von Susanne. Introversion bedeutet nicht schüchtern, weil es ein Missverständnis ist, hast du gesagt, Susanne. Darf ich da gleich mal nachhaken, worin besteht das Missverständnis und was ist der Unterschied zwischen Introversion und Schüchternheit?
Also Introversion ist eine Veranlagung, eine Persönlichkeitsausprägung. Und die ändert sich im Lauf des Lebens nicht groß, die ist relativ stabil, genauso wie man jetzt zum Beispiel blaue Augen oder braune Haare hat. Schüchternheit dagegen ist eigentlich ein erlerntes Verhalten. Und schüchtern heißt, dass ein Kind Angst hat, vor den Reaktionen von anderen, Angst, irgendwo abgelehnt zu werden oder was Falsches zu sagen oder sowas. Und es ist deshalb zurückhaltend. Also Schüchternheit ist immer eine Art Angst. Das wächst sich aus. Also ein Erwachsener wird man selten noch als schüchtern bezeichnen. Und vom Verhalten her nach außen wirken sie schüchterne und introvertierte Menschen sehr ähnlich. Und deshalb habe ich eigentlich alle, mit denen ich irgendwo angefangen habe zu reden, haben das in einen Topf geworfen. Das hat mich ziemlich irritiert, weil das so für sie so das Gleiche war. Aber es ist was ganz anderes.
Ich glaube, wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dann ist das so immer das Erste, was einem in den Sinn kommt. Also ich glaube, so ging mir das auch viele Jahre. Oder dass es eben gesagt wurde, du bist schüchtern und eigentlich bin ich gar nicht schüchtern, sondern eher introvertiert. Vielleicht, bevor wir dann reingehen, Susanne, kannst du vielleicht noch was sagen, wie sich dann die Extraversion im Gegensatz dazu definiert, was dahinter steckt?
Also eben als introvertierter Mensch ist man eher so in seiner Gedankenwelt, man ist irgendwie ja mehr so mit sich beschäftigt und nicht so im Außen. Und extrovertierte Personen, die sind viel mehr nach außen orientiert, weil sie von ihrer Gehirnstruktur mehr Stimulation mehr brauchen von außen, während ein introvertiertes Gehirn, das so mit sich selbst beschäftigt, dass das gar nicht so viel Außenreize braucht. Es ist wie ein unterschiedliches Bedürfnis nach Stimulation. Und Extrovertierte brauchen für ihr Gleichgewicht einfach viel mehr Stimulation von außen, sei das durch Geräusche, Gesellschaft und so weiter, einfach Aktivität.
Wie würdet ihr euch denn selbst einstufen? Frage an dich, Veronika. Bist du eher extrovertiert, eher introvertiert?
Also auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich manchmal bei 10 maximal introvertiert und dann aber tendiere ich eher gegen die Mitte. Wenn ich, je nachdem in welchem Umfeld ich mich als introvertiert bezeichne, dann wird das fast nicht geglaubt, weil ich manchmal auch sehr gerne und sehr viel rede und wirklich auch gerne im Außen bin und auch Kraft daraus ziehe, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber ich wurde als Kind, wurde ich immer als schüchtern bezeichnet. Das war eigentlich so das Erste, was ich gehört habe in dem Zusammenhang. Das war lange Zeit, war das so ein Eintrag auch in dem Schulbericht, dass ich schüchtern war. Und das war auch immer eigentlich, ich empfand das als eine negative Bewertung. Das war für mich ganz klar, das ist nicht so toll oder erwünscht. Und habe dann versucht, das zu ändern. Und das ist mir zum Teil gelungen, aber zum Teil auch überhaupt nicht, bis ich dann gemerkt habe, es ist eigentlich etwas anderes. Ich bin introvertiert und ich bin eher introvertiert als extrovertiert. Und das hat sich dann eigentlich sehr gut angefühlt, das einfach so anzuschauen, zu akzeptieren und auch zu merken, so bin ich jetzt mal und das hat auch Stärken. Das ist nicht nur negativ zu sehen.
Ja, vielen Dank, Veronika. Also man sieht schon, eigentlich ist es so ein Spektrum, ne, wie so ein Schieberegler und jeder ist da mal auf einer 8, auf einer 4, auf einer 5, aber es gibt vielleicht Tendenzen. Susanne, wie würdest du dich auf dieser Skala einordnen?
Also mehr auf der introvertierten Seite als in der Mitte. Und hatte als Kind aber eigentlich kein Problem damit, sondern kam aus einer ruhigen Familie. Da war das völlig normal, dass man nicht so viel gesprochen hat. Und auch in Kindergarten und Schule war das alles wunderbar, okay. Wenn ich in neue Gruppen reingekommen bin, sei das bei irgendeiner Freizeit oder ein Lager oder sowas, dann habe ich öfters Kommentare gehört wie, sag doch auch mal was oder du bist so ernst oder wie auch immer. Und das hat einem dann schon so ein bisschen die Botschaft gegeben, hey, du solltest mehr sagen, lauter sein, irgendwie dich mehr in den Vordergrund drängen und sowas. Also da habe ich dann schon immer wieder so gemerkt, dass es als leicht, ja, defizitär angesehen wird, ruhiger zu sein.
Susanne, du sagst ja, du bist auch tendenziell eher ein zurückhaltender Mensch, nicht so ganz im Vordergrund. Aber du bloggst ja sehr ausführlich zum Thema Introversion. Gab es da für dich so einen Initialmoment oder so ein Schlüsselereignis, was dich darauf gebracht hat, einfach mehr zum Thema Introversion zu schreiben und es auch in der Öffentlichkeit zu platzieren?
Das ist eine gute Frage. Ja, also eben vor 5 Jahren war ich im Gespräch mit einer Mutter, deren Sohn depressiv war. Und gleichzeitig hieß es ja, er war so zurückhaltend, sozialscheu, eben introvertiert. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, ob es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen Depression und Introversion. Und erst da habe ich dann gemerkt, was für eine Fülle von Informationen es gibt im Internet über Blogs, über Facebook-Gruppen, über alles Mögliche. Und was mich da am meisten so fasziniert hat oder was so ein Aha-Erlebnis war, ein Blogbeitrag mit 92 Eigenschaften von introvertierten Menschen. Und das fand ich so erhellend, weil wirklich in über 80 von den 92 Eigenschaften habe ich mich wiedererkannt und so auf einmal so richtig zu Hause gefühlt und gemerkt, eben hier, wir sind viele, was ich nicht wusste. Und dann hatte ich eben angefangen, auch mich mit anderen Müttern auszutauschen und dann gemerkt, was eigentlich für große Missverständnisse da sind und dass viele Leute wirklich immer noch dieses Denken haben, ein Kind muss in einem gewissen Grad extrovertiert sein, um glücklich, erfolgreich und sonst was zu sein. Und eben über das, was ich gelesen habe, habe ich gemerkt, dass das so vieles gar nicht stimmt. Und ganz, ganz wichtig war auch dann, es gibt ja dieses Buch Quiet von der Susan Cain und auch ein TED-Talk, also ein Video, 20-minütiges. Das ist jetzt war 2012 sehr, sehr berühmt geworden, also zig Millionen von Views. Und das war auch so ein, also eigentlich jeder, der irgendwie schreibt und bloggt und was macht so ein Thema, beruft sich irgendwo auf die Susan Cain. Und eben da ich gemerkt habe, dass eigentlich Kinder die Leidtragenden sind, weil zu ihnen gesagt wird, hey, komm mal mehr aus dir raus und das ist nicht in Ordnung und du bist zu ruhig und du musst doch mehr irgendwo dich da mit reinmischen. Weil ich gemerkt habe, dass Kinder eigentlich da leiden oder falsch erzogen werden, weil die Eltern nicht Bescheid wissen, weil Eltern einfach das weitergeben, was sie selber so erfahren und haben oder weil wie sie geprägt wurden. Deshalb habe ich dann angefangen, berichtet, also wie heißt es, Elternzeitschriften zu kontaktieren und da vorgeschlagen, was zu schreiben. Und letztendlich habe ich dann selber auch einiges geschrieben beziehungsweise das dann initiiert und auch darüber die Veronika kennengelernt.
Du hast ja gerade gesagt, 92 Eigenschaften introvertierter Menschen. In den meisten davon hast du dich irgendwie wiedergefunden. Veronika hat vor uns zum Einstieg gesagt, dass sie eine Stärke introvertierter Menschen die Beobachtungsgabe findet. Nenn noch mal so ein paar Eigenschaften, Stärken introvertierter Kinder.
Sie können gut zuhören, sie sind ausdauernd, beharrlich, können sich gut konzentrieren, können bei einer Sache dranbleiben, sind besser im Schriftlichen oft, sie sind vorsichtiger, gehen nicht gerade jedes Risiko ein. Sie haben gutes Einfühlungsvermögen, gute Empathie, spüren eher so, wie es einer anderen Person geht. Und sie strahlen Ruhe aus.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass das auch schon in der Schule so ist oder im Kindergarten und wahrscheinlich auch schon in der Kita, dass Kinder, die halt wirklich eher ruhig sind und keine Drama-Queens. Und ich hatte, meine drei Kinder sind alle eher auf der ruhigeren, introvertierten Seite, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe das oft so in Elterngesprächen dann als Feedback bekommen, dass meine Tochter zum Beispiel einfach eine ausgleichende Wirkung hat auf gerade diese
Drama-Queens, die auch ihre Berechtigung haben. Das ist auch toll, dass es solche Menschen gibt. Aber halt, wenn sie nur solche Drama-Queens in der Klasse hätten, dann wäre das schwierig. Und dass dieses Ausgleichende, dieses einfach auch dabei sein können und das aushalten können und dass das einen großen Wert hat. Und diese Kinder werden dann manchmal auch neben eher so die hibbligen und unkonzentrierten, unruhigen gesetzt, um da so ein bisschen eine Stabilität, eine andere Energie reinzubringen. Also auch in der Schule ist das von Lehrpersonen, die das sie erkennen, wird das geschätzt. Und ich finde, das ist auch etwas, was man ruhig betonen kann und auch ein Kind dahingehend stärken kann und sagen, mit ihm darüber reden kann.
Ja, also das bestärkt einen ja, da ist offensichtlich heute eine andere Sensibilität, ne, im Vergleich zu dem, was wir vielleicht selber für Erfahrungen noch persönlich gemacht haben. Und ich würde auch gern ein bisschen mehr reintauchen, ne, in die Bedürfnisse für introvertierte Kinder. Aber bevor wir da hingehen, wir wollen ja hier Balance auch schaffen, wollen wir mal auch die Lanze brechen für die extrovertierten Kinder. Was würdest du anführen für Menschen, die eher eine extrovertierte Ausprägung haben? Welche Stärken bringen diese Menschen oft mit?
Das sind die Unterhalter in der Gruppe, mit denen es lustig ist, die schlagfertig sind, die andere mitreißen, souverän auftreten, eher risikofreudig sind, schneller im Entscheiden.
Auch nicht schlecht, diese Eigenschaften.
Mhm. Wir hatten ja vor uns eingangs sind wir damit eingestiegen, dass Introvertiertheit oder Introversion oft mit Schüchternheit gleichgesetzt wird. Susanne, was gibt es denn noch so für klassische Vorurteile oder Zuschreibungen gegenüber introvertierten Menschen, die tatsächlich nicht stimmen?
Also nochmal aufs Schüchternsein eingehen. Also ich glaube auch, dass, also damit bin ich nicht allein, glaube, dass Kinder schüchtern werden können, wenn man ihnen sagt, dass sie sind. Also wenn ihnen es nicht klar ist, dass sie einfach vielleicht ein anderes Ruhebedürfnis haben als das andere Kind, dass sie dann glauben, ja, ich bin wohl so, ich bin schüchtern und sowas. Also das kann durchaus dann zusammenhängen, aber wirklich nur als Ursache davon, dass man dafür gehalten wird oder irgendwie die Erwachsenen das nicht erkennen. Und eben da die Introvertierten mehr als die Extros halt so oft ja in Gedanken sind oder auch was weiß ich mal eine Straße entlang laufen und dann irgendwie nicht merken, dass da jetzt gerade irgendwie auf der anderen Straßenseite jemand Bekanntes ist, sind so ja in Gedanken versunken und dabei ernsthaft und dann kann es sein, dass einem das ausgelegt wird als eben, du hast vorher so böse geschaut, was war denn los? Oder auch eine Passivität, die so auch nicht stimmt, weil eben der oder die Introvertierte ist sehr beschäftigt in seinem Kopf. Also das sieht man einfach von außen nicht so sehr. Desinteressiert, langsam, all sowas kann sein, dass man da denkt, wenn man jemand Introvertierten in Gedanken sieht, dass man das dem dann dazu schreibt. Ja.
Veronika, hast du da noch irgendwelche Erfahrungen gemacht bei deinen drei Kindern?
Ja, ich habe natürlich auch in der Schule nicht nur gute Erfahrungen gemacht, wie Benedikt vorhin gesagt hat oder schon gehofft hat, dass sich vieles geändert hat, zum Teil schon, aber nicht nur. Da gab es schon auch, habe ich gehört, dass mein Sohn die leiseste Stimme hat in der ganzen Klasse und sich drückt vor Dingen, also einfach, weil er sich nicht in den Mittelpunkt gedrängt hat und vielleicht überall mit dabei war. Das wurde schon zum Teil auch überhaupt nicht verstanden. Und dass es nicht böser Wille oder Faulheit ist, wenn Kinder sich nicht sofort melden und mithelfen wollen, dabei sein wollen, vielleicht ist es einfach, ist es nicht ihre Art, sich in den Vordergrund zu drängen. Vielleicht hören Sie auch einfach, möchten Sie erst mal wissen, worum es geht. Oder vielleicht sind Sie, wie jetzt Susanne gerade gesagt hat, halt mit Ihren ganzen Gedanken und Eindrücken so beschäftigt, dass Sie vielleicht auch nicht unbedingt es für nötig halten, dabei zu sein. Aber dieses sich nicht einbringen wollen und dass das dann gedeutet wird als gelangweilt oder Faulheit oder so, das habe ich auch öfter mal gehört.
Aus euren Perspektiven, wie muss denn das Umfeld gestaltet sein, ne? Oder worauf können Lehrkräfte oder ErzieherInnen achten, um introvertierte Kinder mehr abzuholen oder einzubinden in solche Gruppenprozesse?
Ja, ich glaube, dass auch Lehrkräfte und gerade auch Eltern sich die Eigenschaften von Introvertierten auch zunutze machen können und genau das Gleiche machen mit den Kindern. Sie nämlich gut beobachten, ihnen gut zuhören, gut zuschauen, was geht in dem Kind vor, versuchen herauszufinden, sie richtig, also ganzheitlich wahrnehmen zu können. Ich denke, dass ist für Kinder ganz wichtig, dass sie sich gesehen fühlen und so dann sich auch entspannen können und sich eher trauen und auch eher den Raum erhalten und auch die Möglichkeit, sich einzubringen, sich zu äußern, sich mit ihren Ideen in eine Gruppe oder auch in der Familie. Gibt es ja auch häufig, ist es so, dass ein Teil introvertiert ist, ein anderer Teil extrovertiert. Und die Tendenz ist natürlich, dass die Extrovertierten zum Beispiel beim Essen ganz viel Rederaum beanspruchen und drauf lossprudeln und die Introvertierten eher verstummen. Und ich denke, das ist gerade für Eltern unglaublich wichtig, dass sie beide Kinder wahrnehmen und vielleicht das eine auch mal ein bisschen bremsen und dem anderen die Möglichkeit geben, sich mitzuteilen. Ja.
Susanne, hast du da vielleicht ganz konkrete Tipps, wie Lehrkräften sowas gelingen kann?
Also zunächst mal glaube ich, dass oder von dem, was ich gehört habe, da wird der mündlichen Mitarbeit viel zu viel Gewicht geschenkt. Und bei der mündlichen Mitarbeit geht es oft um, es wird eine Frage gestellt, wer sich schnell meldet und sich da vordrängt, der wird dann als aktiv wahrgenommen. Und eben da Intros jetzt eher noch ja, das Bedürfnis haben, eine Sache genauer zu durchdenken, sind die nicht so schnell und haben nicht das Bedürfnis. Also ich fände es hilfreich, wenn man einfach das nicht mehr so hoch bewerten würde. Und was Intros auch hilft, wenn sie irgendwie Vorbereitungszeit haben, also wenn sie vielleicht wissen, was auf sie zukommt und auch vielleicht mehr Zeit haben, sich eine Antwort vorzubereiten, vielleicht auch Notizen machen. Das hilft auch, um nicht da jetzt gerade so überrascht zu werden. Und in Gruppenarbeiten ist es hilfreich, wenn sie schon eine Rolle haben, zum Beispiel die Rolle als Moderator, da sind sie eigentlich meistens gut, oder als Protokollführer, dass sie nicht so der Willkür überlassen werden, wie jetzt sich das entwickelt, weil wenn alles so offen gelassen wird, dann ja, übernehmen natürlich wieder die Lauten. Also was schon wirklich sehr viel helfen würde, ist, wenn Lehrkräfte einfach besser Bescheid wissen würden über die Unterschiede und sensibler drauf wären. Also ich habe jetzt auch mit Lehrkräften schon gesprochen und ich hatte das Gefühl, das hat einfach schon geholfen, dass sie einfach sich der Unterschiede viel besser bewusst wurden und ja, das dann im Hintergrund auch Kopf auch hatten, was könnte ich jetzt anders machen und was auch irgendwie sehr entgegenkommt, so die Stärken auch hervorzuheben, nicht nur jetzt irgendwie das Kind, das sich ja jetzt schnell meldet und laut ist, sondern auch introvertierte Eigenschaften loben, wie jetzt die Anerkennung, dass jemand so für Ruhe gesorgt hat oder jemand jetzt was Gutes gut beobachtet hat oder was gut analysiert hat, also einfach so den Fokus auch so im Schulalltag und im Kindergarten auf die introvertierten Stärken lenken und die Kinder dafür zu sehen.
Ich musste in der Vorbereitung, als ich mich mit Benedikt nochmal abgestimmt habe, habe ich ihm erzählt, dass ich in meiner Schulzeit, ich erinnere mich da nur an meine ganzen Zeugnisse, und ich hatte in Mitarbeit zumindest von der 5. bis zur 12. Klasse immer eine 3. Also da gab es ja diese Bewertung, bei mir war das damals noch von 3 bis 4 in diesen Verhaltens- und Mitarbeitsnoten, und ich hatte immer eine 3 in der Mitarbeit. Und ich glaube, also damals war tatsächlich ja auch so der Druck oder Wunsch von den Lehrern, da, du musst da mehr mitmachen. Heute würde ich sagen, boah, ich glaube, das Ganze ist einfach meinen Bedürfnissen nicht gerecht geworden. Also genau diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Bedenkzeit, Vorbereitungszeit. Man verarbeitet Dinge vielleicht einfach nochmal, bevor man die erste Reaktion kundtut. Ich weiß gar nicht, ob es solche Noten heute noch gibt. Wenn es sie noch gibt, was hältst du davon, dass sowas benotet wird?
Also es ist schon richtig, dass die verschiedensten Sachen irgendwo benotet wird, wobei eben man kann ja auch über Benotung diskutieren. Also letztendlich geht es darum, irgendwo den Blick ja viel mehr auf Potenzial und Stärken zu richten und nicht jetzt irgendwie im Kind das Diktatheft mit lauter rot angestrichenen Fehlern, sondern es soll ja Spaß haben am Lernen. Also ich finde es wichtig, wirklich so die Stärken hervorzuheben. Und bei so einer Benotung dann auch eben andere Aspekte einzubringen. Und ja, mündliche Mitarbeit ist eines, aber es muss ja nicht gerade immer die ganz spontane mündliche Mitarbeit sein.
Ja, Susanne, da ist mir auch lebhaft eine Stelle von dem Quiet von Susan Cain, diesem TED-Talk, gekommen, wo sie irgendwie sagt, stop the craziness of group work, auch aus der amerikanischen Kultur, Leute, hört auf, nur Übungen zu machen, wo es um Präsentationen und Pitches und Storytelling geht. Das kam mir so in den Sinn, als du das eben auch aufgegriffen hast.
Ja, also ich erinnere mich, dass vor 10, 20 Jahren, da war Brainstorming einfach sehr beliebt. Und da war man der Überzeugung, eben die besten Ideen kommen, wenn man einfach Leute zusammensetzt und jeder ist spontan und sowas. Und eben die sich damit beschäftigt haben, die haben das widerlegt, dass Brainstorming eigentlich nicht so viel bringt, weil dann wird man ständig unterbrochen und das sind wirklich dann die lautesten oder die eigentlich irgendwie so besser verkaufen können. Die bringen dann ihre Ideen rein, aber heißt nicht, dass es dann die besten Ideen sind. Also es heißt oft, dass eigentlich kluge Ideen so auch aus der Stille, aus dem selber Überlegen, aus dem Rückzug und das wirklich so von A bis Z durchdenken kommen. Also Brainstorming als sehr spontane Übung, das hat wohl ausgedient. Also es gibt ja heute sowas wie Brainwriting, das man erstmal so für sich selber überlegt und jetzt so es gibt neue Formen, aber eben es hat schon sich ein Stück weit gewandelt, dass man ein bisschen sensibler ist, dass nicht nur das schnelle, laute und sowas zählt, sondern auch irgendwie was Substanz hat, braucht ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ich wollte nur noch einwenden, das könnte ja dann auch sein, dass beim Brainwriting, dass dann diejenigen, die Mühe haben mit Schreiben oder sich auf diese Art ausdrücken, dass die dann sich halt auch bewertet und benachteiligt sehen. Also ich denke, das ist immer das eine tun, das andere nicht lassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zu guten Ideen kommt, zu einem guten Output und wie auch manche Kinder zum Beispiel im Turnen ganz große Mühe haben und das ein schwieriges Fach finden oder im Aufsatz schreiben, also Texte verfassen, das ist für manche Kinder ja auch ein Albtraum in der Schule. Und wenn das dann bewertet wird und die Note schlecht ist, ist das für diese Kinder auch keine tolle Erfahrung. Ähnlich wie für Kinder, introvertierte Kinder, wahrscheinlich eher der mündliche Unterricht und das spontane, schnelle Antworten. Ich denke, oder ich habe immer wieder gemerkt, dass eigentlich das Bewerten dieser Leistungen ist das Schwierige für die Kinder. Es ist schön, wenn man die einzelnen Stärken hervorheben kann oder schätzen kann. Und man muss ja nicht alles, es müssen nicht alle alles gleich gut können, dass so eine Kultur entsteht, in dem sowas auch akzeptiert wird. Dass manche sind jetzt gut auf der Bühne und andere sind halt gut im Texteschreiben. Und beides ist nötig.
Ja.
Veronika, du hattest gerade so ein bisschen das Thema Leistungsdruck angesprochen. Druck und Introversion, geht das miteinander in irgendeiner Form oder schließt sich das gänzlich aus?
Sagen wir so, Introvertierte werden was anderes als Druck empfinden als Extrovertierte.
Kannst du ein Beispiel machen?
Wenn es um Spontanität geht, da fühlen sich die Introvertierten halt schneller unter Druck. Und wenn es vielleicht um eine Problemanalyse geht, wo man irgendwo sich sehr vertiefen muss, kann sein, dass der Extrovertierte da vor so einer Aufgabe eher zurückschreckt und der Introvertierte sagt, oh, das mache ich ja gerne oder irgendwie sowas wie einen langen Text lesen, was recherchieren und sowas, wo der Extrovertierte sagt, ah, das ist viel zu viel, das kann ich nicht lesen und sowas. Und der Intro, der blüht da richtig auf, wenn er viel lesen darf. So.
Wir haben ja das Thema angeschnitten, was in der Schule verändert werden kann. Was würdet ihr denn Eltern introvertierter Kinder mitgeben, dass sie ihre Kinder entsprechend fördern und begleiten in ihrer Entwicklung?
Als allererstes würde ich den Eltern raten, bei sich selber zu schauen, wo sie denn stehen auf der intro- oder extrovertierten Seite. In meinen Vortragen frage ich Leute gern, was sie machen würden, wenn sie nächste Woche einen freien Tag haben. Und lasse sie dann so ein bisschen tagträumen, was sie denn von morgens bis abends machen würden. Und je nachdem, was da rauskommt, also wenn die Leute dann nachher sich überlegt haben, ja, sie hätten am liebsten irgendwie ja ganz viel Besuch und eine Party und einen Brunch und Shopping und einen Europapark oder sowas. Klar sind sie erst auf der extrovertierten Seite, wenn sie selber sehr mehr Ruhe bedürftig sind und lieber nur einen Spaziergang oder sich in Ruhe um die Briefmarken sammeln kümmern, dann sind sie erst auf der introvertierten Seite. Was ich sagen will, ist, dass es zunächst mal darum geht, dass ich mich als Erwachsener selber gut verstehe. Weil ich sag mal, wenn ein Erwachsener selber eher introvertiert ist, aber das an sich selbst irgendwo zum Teil ablehnt oder als Schwäche sieht, dann wird es ja kaum möglich sein, das beim Kind irgendwo zu loben. So. Das heißt, Erziehen ist ja eigentlich nichts anderes als Vorbild zu sein. Das heißt, wenn ich als ruhiger Mensch mich so gut finde, wie ich bin, ruhig und halt irgendwie zurückhaltender, dann mache ich eigentlich das Beste, weil ich zeige dem Kind, dass es völlig okay ist. Also seine Stärken kennen und akzeptieren. Ja.
Ja, ich möchte noch ergänzen zu dem, was Susanne vorhin gesagt hat, also wie Eltern mit introvertierten Kindern sich verhalten können oder sollen. Ich denke wirklich auch, das ist das Allerwichtigste, dass man bei sich selber erkennt, wie man ist und welchen Umgang man mit dieser Introversion pflegt. Und wenn man mit dem selber nicht im Reinen ist, dann wird man vom Kind Dinge verlangen, die einfach die Gesellschaft auch verlangt. Also zum Beispiel, dass ein Kind auf dem Spielplatz auf andere zugeht und sich schnell in eine Gruppe einbringt. Und wenn man dann so ein bisschen die Erwartung hat, dass das Kind das macht und es sich nicht so verhält, dann spürt das Kind sowas natürlich, dass es den Erwartungen von seinen Eltern nicht richtig genügen kann. Und da kann einfach so ein Gap entstehen dazwischen. Das habe ich selber auch erlebt mit meinen Kindern, wo mir irgendwie unwohl war, wieso jetzt mein ältester Sohn sich nicht ganz so verhalten hat, wie sein bester Freund auf dem Spielplatz. Und ich habe dann gemerkt, das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich mir gewünscht hätte, dass er anders ist. Und das war ein langer Prozess, die Auseinandersetzung damit, dass ich bei mir selber, bei wie ich ihn sehe, dass ich da was ändern muss. Und damit er so sein kann, wie er ist. Und ich denke, das ist für Kinder eine große Entlastung, wenn sie von den Eltern einfach den kompletten Rückhalt erhalten, dass sie genauso wie sie sind, dass das richtig ist, dass das sein darf und dass sie nicht von den Eltern auch noch in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Aber dafür ist diese Auseinandersetzung halt, das ist wie die Basis eigentlich dafür. Und das ist halt toll heute, weil halt, weil man wirklich viel lesen kann darüber. Ich würde auch sagen, ich habe auch festgestellt, dass Introversion ist ja einfach nur ein Begriff oder ein System, aber die Hochsensibilität geht ganz stark auch in diese Richtung, vielleicht auch, oder auch ADHS, vielleicht sogar Dinge wie Autismus-Spektrum, das Kinder einzelne Teile aus diesen verschiedenen Begrifflichkeiten haben und dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, damit man das Kind, aber auch sich selbst gut versteht.
Ich würde noch auf einen anderen Aspekt kommen. Wir haben ja auch oft gesagt, was brauchen Eltern, Erzieher und haben dazu ausgerufen, besser zu beobachten, die Bedürfnisse zu erkennen, Kinder zu lesen, aber andersrum auf den Aspekt eingehend der Selbstverantwortung. Wenn ich jetzt eher ein introvertiertes Kind bin oder ein introvertierter Mensch, was wäre auch wichtig oder was ratet ihr auch, sich mitzuteilen, vielleicht seine Bedürfnisse kundzutun? Habt ihr da oder Anregungen als introvertiertes Kind, als introvertierter Mensch, wie man auch seine eigenen Bedürfnisse gut anbringen kann?
Ja, vielleicht thematisieren, dass man gern erstmal beobachtet und sich erstmal so im Hintergrund hält, dass das wie auch akzeptiert wird. Oder wenn man nicht sofort irgendwo spontane Antwort hat, dann zu sagen, ich muss da noch kurz drüber nachdenken, ich komme dann mit einer Antwort.
Ich finde auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen ist ganz wichtig, gerade für introvertierte Menschen, denke ich, sich überhaupt bewusst zu werden, was gefühlt wird. Und Gefühle, das ist etwas, das immer ein bisschen länger dauert als Gedanken, ist so meine Erfahrung. Und sich dessen bewusst zu sein und da wirklich auch in sich hineinzuspüren und das zuzulassen, das braucht oft ein bisschen mehr Zeit. Und darüber reden zu können in verschiedenen Settings mit verschiedenen Menschen, ich glaube, das ist nicht schlecht, weil so auch das Bewusstsein dafür ein bisschen größer wird mit der Zeit. Also mit den eigenen Kindern, aber auch mit unter Freunden, auch mit Erwachsenen, finde ich, das ist eigentlich bereichernd.
Ich stelle mir das natürlich schon sehr schwierig vor. Wir alle wissen selbst, wie schwierig das ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen und sich dann erstmal bewusst zu werden, welches Bedürfnis eigentlich dahinter steckt und das dann auch noch entsprechend zu kommunizieren, damit auf der anderen Seite Verständnis entstehen kann und vielleicht auch in irgendeiner Form darauf Rücksicht genommen werden kann, kann ich mir vorstellen, dass einfach auch seitens Eltern und ErzieherInnen und LehrerInnen halt viel Unterstützung mit erforderlich ist.
Eben so ein typisches Bedürfnis ist mehr Zeit für sich, mehr Ruhe. Und was sicherlich keine gute Idee ist, ist, wenn jetzt irgendwie so ein Tag zu vollgepackt wird. Also es hilft einem Kind, wenn es was vielleicht aus der Schule, Kindergarten kommt, dass es nicht gerade dann irgendwo ja ausgefragt wird oder sofort irgendwie schon wieder präsent sein muss, sondern wenn das Kind einfach diese Rückzugsmöglichkeiten hat und das Kind vielleicht noch nicht das Bedürfnis kennt, müssen vielleicht die Eltern irgendwie das vielleicht abschirmen vor zu vielen Aktivitäten, vor zu vielen Leuten und so und da ja auch vielleicht an einem Wochenende einfach nicht zu viel machen, sondern irgendwie auch Zeit haben, einfach zu sein, in der Natur zu sein und nicht denken, weil jetzt andere viel Programm haben, brauchen wir jetzt selber auch so viel Programm, wenn es gar nicht den Bedürfnissen entspricht, überall dabei zu sein und mit vielen Menschen da zusammen zu sein. Ja, und wenn es irgendwo in Schulen und Kindergärten mehr Möglichkeiten gäbe oder es normaler wird, sich auch mal zurückzuziehen oder wenn es da irgendwo ja einen Raum gibt, wo man auch mal irgendwie ja nicht immer 10 Kinder um sich herum hat, wird schon viel helfen, weil so Schulen, Kindergärten, das ist eine ziemliche Überforderung, weil einfach immer viele Leute da sind und ein hoher Lärmpegel ist. Also es ist klar, dass es die einen dann doch mehr stresst als die anderen. Und sie ergo danach eigentlich mehr Zeit brauchen, sich davon wieder von der ganzen Reizüberflutung sich zu erholen. Also die Sensibilität so, ja, dass es einfach da für introvertierte Kinder oder auch Erwachsene früher zu viel ist, das zu wissen und darauf zu reagieren, es hilft schon sehr, wenn man das weiß.
Da ist vielleicht auch das Konzept der Tagesschule für introvertierte Kinder eher schwierig, weil dann dort halt oft die Ruheräume, die Rückzugsmöglichkeiten fehlen und die Kinder dann einfach wirklich ausgelaugt nach Hause kommen. Ich habe festgestellt, bei meinen Kindern war das eigentlich, wenn sie nach Hause kommen konnten, auch über den Mittag haben sie das vorgezogen, um dann noch kurz einfach in ihrem eigenen Umfeld zu sein, auch wenn manchmal Kinder mit nach Hause kamen, Freunde, war was anderes als in der Schule, in dem ganzen Pulk zu sein.
Einerseits ja, einerseits sind Tagesschulen wahrscheinlich da auch eine Herausforderung. Andererseits stelle ich es mir auch eher stressig vor, wenn das Kind dann von der Schule zum Beispiel zum Mittagstisch geht und vom Mittagstisch dann noch irgendwo in eine Nachmittagsbetreuung, weil dann hat es die ganzen Wechsel und hat noch mehr Kinder und noch mehr Änderungen. Und also im Vergleich zu jetzt verschiedenen Betreuungsorten pro Tag, dann doch lieber die Tagesschule, wo es dann an einem Ort ist und eine gute Tagesschule, denke ich, hat auch, ist sich dessen bewusst und schafft irgendwo auch Rückzugsräume.
Wie kann oder welche Chancen ergeben sich denn? Also ich meine, wenn wir jetzt gerade das Thema, die Kinder begegnen sich in der Schule oder in der Kita, wie kann denn ein gutes Miteinander funktionieren zwischen introvertierten und extrovertierten Kindern? Welche Chancen ergeben sich daraus?
Grundsätzlich glaube ich, dass auch Kinder, die da sehr unterschiedlich sind, gute Freunde werden können. Also indem sie einfach, der eine erzählt lieber, der andere hört lieber zu. Ich könnte mir vorstellen, Kinder haben da jetzt weniger Probleme als Erwachsene. Also die nehmen sich eher so, wie sie sind und akzeptieren vielleicht eher, dass der eine jetzt da irgendwo eben lieber im Mittelpunkt steht und der andere eher der Beobachter. Also ich habe da jetzt nicht die Erfahrung, dass das unter Kindern jetzt irgendwie ein großes Thema ist.
Ich denke auch, dass sich das oft gerade wirklich sehr gut ergänzt. Dass ein Kind, das eher ruhig ist, dann mit Kindern zusammen ist, wo viel läuft und sie das auch genießen. Und Kinder sind halt oft sehr authentisch und ziehen sich dann auch zurück, wenn sie das wollen. Ich habe einen Sohn, der ist dann oft beim Schwimmen, wenn es ihm zu viel wurde mit seinem Freund im Schwimmbad, ist er einfach tauchen gegangen und er hat einen ganz lange getaucht und jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, hat sein Freund wieder mit ihm geredet und dann ist er wieder untergetaucht und das war richtig witzig zu sehen, wie er sich eigentlich so, es wurde ihm wahrscheinlich zu viel, die ganze Zeit zu reden oder zuzuhören und er hat einen Weg gefunden, wie damit umgehen. Und das Kinder sind einfach wahnsinnig einfallsreich und auch tolerant. Und vielleicht ist es so, dass sie dann später auch eher den Zugang zu ruhigen Kindern finden und auch genießen und das auch schätzen und das auch so einordnen können und viel bewusster sich dann die Freunde auswählen. Aber gerade so, wenn sie noch sehr jung sind, passiert alles sehr intuitiv, und aber habe das oft festgestellt, dass es eine gute Ergänzung ist, dass man das auch genießt. Und dass, wenn zwei ganz ruhige Kinder zusammen sind, dass da auch fast ein bisschen wie zu wenig läuft, zu wenig Inspiration, zu wenig Aktivität dann oft ist. Also dass die ruhigen Kinder sehr oft auch die extrovertierten, lebendigen gesucht haben. Fand ich immer ganz spannend zu sehen, wie sich das eigentlich gegenseitig wirklich sehr gut ergänzt hat und wie die Kinder voneinander profitieren. Und ich glaube, das ist im Erwachsenenalter dann auch immer noch so.
Das ist schon eigentlich ein sehr versöhnliches Statement oder Herausarbeitung hier aus unserem Gespräch, dass es schön ist und bereichert, dass es das ganze große Spektrum gibt, dass so auch jeder sich in seinen eigenen Bedürfnissen ausleben kann und sollte, dass wir alle ein bisschen sensibler werden können, zu beobachten, ne, was tut den Kindern gut, was sind unsere eigenen Bedürfnisse, und möglichst die Systeme und Räume so gestalten, ne, dass jeder introvertierte oder extrovertierte Mensch sich da gut entfalten kann. Das ist so ein bisschen mein Zwischenfazit, wenn wir da so in die Schlussgerade langsam mal einbiegen. Gibt es sonst, Susanne, Veronika, von euch noch Botschaften, Aspekte, die ihr nochmal hervorheben wolltet, auf die wir vielleicht nicht zu sprechen gekommen sind oder die ihr hervorheben wolltet?
Ja, ich glaube, Eltern haben eben manchmal das Gefühl, das Kind müsste etwas lauter, etwas irgendwie forsch und so weiter sein, um dann nachher im Beruf auch, erfolgreich, glücklich zu sein. Und wie du vorher auch schon gesagt hast, Benedikt, es gibt ja in der Berufswelt so viele verschiedene Jobs. Und da gibt es genügend Jobs, wo wirklich auch der Gründliche, der Analytische, der Zuhörer gebraucht wird. Also eigentlich gibt es in der Berufswelt mehr Möglichkeiten, sich dazu zu entfalten, als in der Schule. Schule ist eher so ein Konzept, one size fits all. Und nachher gibt es viele Möglichkeiten. Also das Wichtigste finde ich eigentlich, dass man den Kindern nicht irgendwie sagt, sie müssten jetzt anders sein oder sie müssten das jetzt lernen, weil später dann, sondern einfach, wie wir schon eigentlich gesagt haben, akzeptieren, dass es ruhigere gibt und dass die ruhigeren aber genauso weit kommen und glücklich und zufrieden sind, ja, wenn sie diese Selbstakzeptanz haben, und die müssen wir ihnen zeigen, dass es völlig okay ist, dass sie ruhiger sind und nicht dann irgendwie denken, es muss lauter sein, das Kind, und das kommt schon alles gut.
Ja, ich stelle auch fest, dass so manchmal die Tendenz ist, dass die Leisen sind zu leise, die Lauten sind zu laut, die Dicken zu dick, und dass man einfach etwas ändern will an dem, wie jemand ist. Aber wenn das überhaupt keine Rolle spielt, wie man ist, dann ist auch alles in Ordnung. Dann wird das Bild eigentlich ganz, das Bild wird dann vollständiger. Und dass wir dieses Leiden, das man manchmal empfindet an seiner eigenen Art, weil man das so gespiegelt bekommen hat, dass das gar nicht unbedingt das ist, was das ganze Bild eigentlich braucht, weil es wirklich eigentlich alle braucht. Und dass jedes Kind so sein kann, wie es ist.
Eine Sache fällt mir dazu gerade noch ein. Das ist, du hast in deinem letzten LinkedIn-Post darüber geschrieben, Susanne, dass zwar dieses Label introvertiert oder extrovertiert, aber keine Entschuldigung auch sein sollte. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher ausführen?
Ja, eine Journalistin hat mir da gesagt, irgendwie so ein Label könnte ja dazu verführen, dass man sagt, ja, ich bin jetzt einfach zurückhaltend, ich kann jetzt keine Vorträge machen. Und sie hatte dann gemeint, ja, es ist vielleicht nicht gut, dieses Label zu haben oder sich das zu geben, weil man dann Sachen vermeidet. Und da finde ich es wichtig, auch, auch wenn man jetzt irgendwo eher der ruhigere Typ ist, heißt trotzdem ja, dass vieles möglich ist. Also man darf sich dann nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, ja, ich kann das nicht, sondern es ist vieles möglich, wenn man ja ein bestimmtes Ziel hat. Und jeder, also Intro wie Extro, müssen alle mal die Komfortzone verlassen. Also vielleicht in unserer Welt die Intros, die vielleicht noch mal mehr die Komfortzone verlassen müssen. Aber was ich sagen will, ist, dass man sich jetzt nicht bequem machen soll und sagen soll, ja, ich bin jetzt so, sondern wenn man wohin will, Ziele hat, dann ist sehr vieles möglich, auch mit jetzt einer ruhigeren oder lauteren Ausprägung.
Mir fällt noch eine kleine Geschichte ein, was ich erlebt habe mit einem Kind in der Schule. Da wurde eine Theaterführung einstudiert und es war ein Kind in der Klasse, das teilmutistisch war, das in der Schule nicht gesprochen hat und das dann aber halt auch mitgemacht hat in dem Theaterstück und es hat eine Rolle gekriegt als Katze und es konnte auf die Bühne gehen und auf der Bühne rumlaufen und hat zwischendurch mal Miau gemacht. Und es hat diese Rolle super ausgefüllt und es war ein belebendes Element in diesem Schultheaterstück. Es gab Kinder mit Hauptrollen, laute Kinder, die getanzt haben, aber es gab auch diese Katze, die kein einziges Wort gesprochen hat und einfach nur gemiaut hat. Und das fand ich sehr schön, dass dieses Kind akzeptiert wurde, genauso wie es ist. Und es konnte trotzdem dabei sein und wurde gesehen. Ich glaube, das war eine tolle Erfahrung für das Kind, die ganze Klasse und auch für uns Eltern im Zuschauerraum.
Schöne Geschichte. Wunderbar. Susanne, Veronika, habt ihr noch Punkte, die ihr loswerden möchtet zum Ende hin?
Weiter informieren, sensibilisieren, Podcasts hören, Bücher lesen über das Thema.
Und wir können in den Shownotes auch noch ein paar Links aufnehmen, ne, zu den Referenzen und Artikeln, die dich inspiriert haben. Also das wird auch noch was wir ergänzend zu dem Gespräch unseren Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben können.
Super, dann schön, dass ihr da wart. Danke, dass wir uns zu diesem Thema austauschen konnten mit euch und unseren HörerInnen das eine oder andere mitgeben konnten und ja, irgendwo dazu beitragen, dass das Miteinander ein tolles wird. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Gerne. Tschüss.
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.